Sousedé.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
Auch in dieser Sendung besuchen wir die vorbereitende Dauerausstellung unserer Deutschen, die ab Sommer im Aussige Museum zu sehen sein soll. Richard Schulko wurde wieder von Peter Goura, dem Direktor vom Collegium Bohemicum, durch die entstehenden Expositionen geführt.
Také v dnešním vydání Sousedů nahlédneme do připravované expozice Naši Němci, která by měla být od léta k vidění v budově Muzea města Ústí nad Labem. Společně s kolegou Richardem Šulkem se po týdnu vrátíme do chystaných výstavních prostor, kterými nás provede historik Petr Koura, ředitel Collegia Bohemica, které expozici chystá. Posledně se oba pánové zastavili u předmětů, které se vázaly především ke kultuře. Nyní přecházejí k věcem každodenní potřeby.
Kreuz. Es ist aus Aussig und diese Nagel haben die Soldaten diese Nagel dort geschlagen und sie haben also geglaubt, wenn das sie machen, dass sie kommen gesund zurück. Die Schütze, das sind also die Gegenstände, welche die Leute in Gefangenschaft hier im Grenzgebiet im Sudetenland wurden und das haben für die Bevölkerung hier im Sudetenland gemacht. Also hier ist Militär als Hauptthema, aber auch hier werden wir Bertha von Suttner präsentieren.
Frieden Nobelpreisträgerin, ja.
Also die Frau, welche gegen Krieg ausgetreten hat und sie ist gestorben, ich meine 2 oder 3 Monate vor Kriegsbeginn. Ja. Wir werden dort auch seinen Geburtsschein zeigen. Also das ist erstes Raum. Was haben wir hier noch nicht? Das sind die Tonmerkmale. Hier ist schon ein Reproduktor vorbereitet. Und wenn also man hier steht, dann man hört die Streit im Landestag zwischen Tschechen und Deutschen. Wir haben wirklich stenografische Protokolle. Und nach diesen stenografischen Protokollen, wir werden das inszenieren. Also hier kann man hören, diesen Streit zwischen Tschechen und Deutschen. Und hinten, dort wird, kann man sagen, eine Variante, sondern deutsch-tschechischer Streit nicht im Landestag, sondern beim Kriegsbeginn. Wie die deutschen Soldaten marschieren und singen Wacht am Rhein und die Tschechen, welche singen antimilitaristische Lieder.
Petr Koura, ředitel společnosti Collegium Bohemicum, provedl kolegu Richarda Šulka další částí výstavních prostor chystané stálé expozice Naši Němci. Jsou tu předměty, které se týkají první světové války, ale také třeba připomenutí pacifistky Berty von Suttner, pražské rodačky a první ženské nositelky Nobelovy ceny. Také tu chystají zvukové zařízení, ve kterém bude možné si poslechnout například čtení originálních stenografických zápisů z jednání sněmovny, na kterých se hádali čeští a němečtí poslanci. Na prohlídku dalších částí expozice Naši Němci se vrátíme v některém z dalších pořadů.
Sousedé.
Der nächste Beitrag bereiteten unsere Kollegen vom Partnersender MDR1 vor. Jacqueline Henne berichtet über den offenen Brief, welchen die Unternehmen an den sächsischen Ministerpräsidenten richteten. Es geht um die Beschränkung des Grenzverkehrs.
Následující příspěvek připravili naši kolegové z partnerské rozhlasové stanice MDR1. Jacqueline Henne natáčela o otevřeném dopise, který podnikatelé poslali předsedovi saské vlády. Týká se omezení přeshraničního styku.
Ins Erzgebirge. Die Grenzschließung für tschechische Pendler, die nicht in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten, sorgt dort für viel Frust, denn sie trifft die Region besonders hart. Dem produzierenden Gewerbe fehlen mit einem Schlag hunderte Arbeitskräfte. Die Folge: Schichten fallen aus, Aufträge können nicht abgearbeitet werden und den Unternehmen drohen hohe Vertragsstrafen. Die Wirtschaftsförderung hat vergangene Woche in einem offenen Brief ihrem Unmut darüber Luft gemacht. Aber hat so ein offener Brief eigentlich was gebracht? Dazu Jan Wabst von der Seibu-Technik aus Scharfenstein. Die Firma entwickelt Ideen für den Museums- und Ausstellungsbau und Wabst gehört zu den Unterzeichnern des offenen Briefes.
Die Staatskanzlei bzw. Herr Ministerpräsident hat darauf reagiert, und zwar indem es eine gemeinsame Videokonferenz gegeben hat mit betroffenen Unternehmen. Und das ist relativ zeitnah passiert, also sprich am vergangenen Montag. Also es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben eigene Vorschläge eingebracht, also beispielsweise ein Arbeitsweg, Quarantäne, tägliche Testung der Mitarbeiter. Diese Vorschläge sind diskutiert worden in einer konstruktiven Art und Weise.
Die zentrale Frage bleibt: Wie kommen die tschechischen Arbeitnehmer trotz Pandemie an ihren Arbeitsplatz in Sachsen? Der erwähnten Arbeitswegquarantäne könnte dabei eine zentrale Rolle zukommen. Jan Wabst erklärt.
Der Mitarbeiter steigt in Tschechien in sein Privatfahrzeug ein, überquert nach Grenzkontrolle die Grenze logischerweise und steigt dann ohne Zwischenhalt und ohne Zwischenstationen dann am Arbeitsort aus und dasselbe dann auch wieder auf dem Rückweg. Und das bezeichnet sich dann als Arbeitswegquarantäne.
Der Seibu-Technik Scharfenstein wäre mit einer solchen Regelung sehr geholfen, denn von 9 tschechischen Beschäftigten ist nur einer dauerhaft in Sachsen geblieben. Die übrigen 8 dürfen seit knapp 2 Wochen nicht mehr einreisen. Doch wie und ob die Ideen aus der Telefonkonferenz umgesetzt werden, entscheidet sich erst kommende Woche. Dann ist ein erneutes Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel geplant.
Herr Kretschmer hatte versprochen, diese Vorschläge innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz zu besprechen, zu diskutieren. Ja, wir warten gespannt auf die Ergebnisse. Wir müssen ja schlussendlich damit arbeiten und entsprechend werden wir uns dann auch aufstellen und organisieren. Ich hoffe natürlich, dass es gewisse Erleichterungen gibt, weil es betrifft ja nicht nur uns, es betrifft auch ganz viele Zulieferer, ja, durch die enge oder grenzübergreifende Zusammenarbeit.
Sagt Jan Wabst von der Seibu-Technik Scharfenstein, er und weitere Unternehmer aus dem Erzgebirge erhoffen sich Lockerungen bei der derzeit strengen Grenzpendlerregelung.
So said it.
Heute mach ich gar nichts, keinen Finger krumm. Ich bleib zu Haus und liege hier einfach nur so rum. Telefonieren wird nicht passieren. Das, was ich tu, Kühlschrank auf und wieder zu. Mir geht's gut, wo ich bin. Die Sonne scheint, Wolken ziehen. Der perfekte Moment wird heut verpennt. Ich dreh mich nochmal um, dann deck ich mich zu. Heut steh ich nicht auf, ich wüsst auch nicht wozu. Ich dreh mich nochmal um, weil ich das gern tu. Ich hab alles, was ich brauch, Augen auf und wieder zu. Stecker raus, keine Daten, die Welt bleibt draußen und muss warten, was ich heute besorgen kann.
Im Jubiläum der Woche stellen wir Ihnen einen Soldaten vor, den Oberst der österreichisch-ungarischen Armee, Theodor Ritter von Zeineck. Theodor Ritter von Zeineck wurde als jüngstes von 3 Kindern des Landesschulinspektors für Österreich-Schlesien, Gustav von Zeineck, am 5. März 1873 in Troppau geboren. Sein Opa war ein bedeutender Mathematiker, sein älterer Bruder ein Chemiker, aber Theodor schlug eine ganz andere Karriere ein. Nach seiner Matura am Troppauer Staatsgymnasium entschloss er sich, Berufssoldat zu werden. Theodor Ritter von Zeineck besuchte die Theresianische Militärakademie, die er als Klassenbester abschloss. Nach seiner Ausmusterung wurde er zum Infanterieregiment Nummer 3 versetzt und zum Leutnant befördert. Nach 3 Jahren bewarb sich von Zajnek an der K&K Kriegsschule und nach dem erfolgreichen Studienabschluss folgte er seine Militärkarriere weiter. Im November 1903 erhielt er den Versetzungsbefehl nach Prag in den Generalstab der 9. Infanterietruppendivision. Dort bereitet er von Zajnek verschiedene Kriegsszenarien vor, zum Beispiel gegen Italien, Russland und sogar gegen das Deutsche Reich. Unter dem Chef des Generalstabes Konrad von Hötzendorf beteiligte sich Zajnek 1908 an der Annexion von Bosnien-Herzegowina. 1915 trat er als Generalstabschef der 7. Armee seine neue Stellung an. Hier erfolgte am 1. September die Ernennung zum Oberst. Während der Brusilow-Offensive stellte er sein Amt am 12. Juni 1916 als Protest gegen die Änderung des Chefs des Generalstabes zur Verfügung. Theodor Ritter von Zajnek wurde dann in die Operationsabteilung des Armeeoberkommandos versetzt. Seine Aufgabe bestand darin, die Schaffung einer polnischen Armee zu erarbeiten. 1917 wurde er zum Chef der Quartiermeisterabteilung des Armeeoberkommandos bestellt. Hier trug er die Verantwortung für die Beschaffung von Verpflegung, Bekleidung und Ausrüstung der Armee sowie die Verwaltung der eroberten Gebiete. Diese Aufgabe konnte er nicht hundertprozentig erfüllen und nach dem Kriegsende wurde gegen ihn in dieser Sache sogar ermittelt. Theodor von Zajnek wurde aber 1920 bescheinigt, dass sein Verhalten als einwandfrei festgestellt worden sei. In seinem Wirken in der österreichisch-ungarischen Armee bekam Zajnek mehrere Auszeichnungen und auch den Rittertitel. Theodor von Zajnek lebte nach dem Krieg zunächst im Elternhaus seiner Frau in Prag, dann in Monsee im Salzkammergut. Hier übersetzte er alle 37 Bühnenwerke von Shakespeare neu, verfasste auch die den Beethoven-Sonaten unterlegten Texte und seine Memoiren. Theodor Ritter von Zajnek starb am 6. Oktober 1948 in Salzburg und ist in Mödling bestattet.
V rubrice Výročí týdne si tentokrát představíme vojáka, plukovníka rakousko-uherské armády. Je jim Theodor Ritter von Zajnek. Narodil se 5. března 1873 v Opavě v rodině krajského školního inspektora. Jeho dědeček byl významný matematik, starší bratr chemik, ale Theodor se vydal docela jiným směrem. Po maturitě na Opavském gymnáziu nastoupil na slavnou vojenskou tereziánskou akademii ve Wiener Neustadt, kde byl ve svém ročníku nejlepším žákem. Po vyřazení byl povýšen na poručíka a sloužil u pěšího pluku. Po 3 letech se přihlásil na CAK válečnou školu. Po jejím úspěšném absolvování pokračoval von Zajnek ve své vojenské kariéře dál. Dostal se na generální štáb 9. pěší divize do Prahy, kde měl za úkol vypracovávat plány válečných postupů. Například tažení proti Itálii, Rusku nebo dokonce i Německu. V roce 1908 se von Zajnek pod vedením náčelníka generálního štábu Konráda von Hetzendorf podílel i na akci anektování Bosny a Hercegoviny. Rok po zahájení první světové války byl von Zajnek jmenován náčelníkem štábu 7. armády a získal hodnost plukovníka. Operoval na východní frontě, ovšem za Brusilovovy ofenzívy rezignoval na svou funkci a to na protest proti změně na pozici náčelníka generálního štábu. Pak byl Theodor von Zajnek přeložen do operačního oddělení vrchního armádního velení, kde měl za úkol vypracovat podklady pro vytvoření polské armády. Na začátku roku 1917 byl jmenován vedoucím proviantního oddělení vrchního velení armády a jako takový měl na starost zásobování vojsk a správu dobytých území. Tyto úkoly se mu nedařilo plnit beze zbytku a tak po skončení války byl dokonce podroben vyšetřování. To ale žádné pochybení neodhalilo. Za své působení u rakousko-uherské armády obdržel Theodor von Zajnek řadu vyznamenání a také rytířský titul. Po válce žil krátce v Praze, pak se přestěhoval do Rakouska, do Monsee u Salzburku. Zbytek života se věnoval sepisování svých pamětí a také překládání. Přeložil například všechny Shakespeareovy hry. Theodor Ritter von Zajnek zemřel v roce 1948. Pohřben je v Mödlingu.
Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.